Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 56 von Radio Ravnica. An meiner Seite digital in Quarantäne, der Franz. Hi, wie geht's dir?
In Quarantäne.
Selbstisolation, nicht Quarantäne. Entschuldigung, ich wollte nichts unterstellen.
Ja, das ist gut. Ein selbst auferlegter Quarantäne, so gesehen. Mir geht's genau. Sehr gut, tatsächlich. Also, die letzten Tage waren wieder wunderschön draußen. Wir dürfen ja rausgehen hier in Nordrhein-Westfalen zum aktuellen Zeitpunkt. Ohne dass wir halt andere Leute irgendwie treffen, aber zum Spazieren gehen und so, darf man das ja. Und ich muss sagen, man sieht auch, dass die Leute das machen. Also der Wald bei uns ist so voll, überall sind Leute. Ja. Muss man aber schon ein bisschen gucken, wo man mit dem Hund dann lang geht, damit das nicht irgendwie zu Problemen führt. Aber wie gesagt, super schönes Wetter und es ist alles weird zur Zeit, aber irgendwie schaffen wir das schon.
Ja, ich denke auch mal. Also bei mir ähnlich, ich genieße das Wetter so gut, wie es geht und versuche tatsächlich jeden Tag ein bisschen rauszugehen. Das habe ich früher tatsächlich nicht so gemacht. Zumindest nicht, wenn ich es musste. Und dementsprechend, so das ist auf jeden Fall eine positive Änderung.
Es gibt so ein witziges Meme, wo draufsteht, wenn du merkst, dass dein Lifestyle irgendwie Quarantäne genannt wird.
Ja, genau. Ja, es gibt, glaube ich, einige Leute, bei denen sich so, okay, also das ist jetzt der große Wechsel, von dem alle immer reden. Genau. Aber gut, wir haben auch unabhängig davon noch ein paar Themen. Und tatsächlich haben wir heute einiges, vieles vor. Wir haben nämlich viele News bekommen zum Thema Ikoria. Wir haben endlich Mechaniken bekommen, werden darüber hinaus über unsere ersten Eindrücke reden. Dann über so ein paar Aktionen oder Statements zum Thema Space Godzilla. Ja, das wird Sinn machen nachher noch. Und die Be Your Stores Champion Aktion von Wizards of the Coast. Danach reden wir über unsere Top 5 Previews für Ikoria Lair of Behemoth und dann nochmal die Top 5 für Commander. Aber zuerst kommen wir zu unserem Sponsor von der heutigen Folge. Und zwar ist das tokens4mtg.com. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euer Deck ganz, ganz doll mögt und ihr wollt das irgendwie besonders machen, dann holt ihr euch vielleicht hier und da irgendwie eine Promo. Aber vielleicht könnt ihr auch schon vorher euch einzigartige und atemberaubende Tokens holen. Und da gibt's den besten Platz im Internet dafür, tokens4mtg.com. Und das Besondere ist, für Hörer von Radio Ravnica gibt es ab einem Bestellwert von 10 Euro mit dem Code Radio Ravnica 1 einen Manga-Kraken-Token und mit dem Code Radio Ravnica 2 einen Thun-Kraken-Token. Oh Gott. Das Ganze zeitexklusiv über einen Code, wie wir ihn euch zur Verfügung stellen. Irgendwann wird es da neue Codes geben und dann sind die nicht mehr so darüber erhältlich. Ja, dementsprechend, wenn ihr euch ausstatten wollt mit Tokens, ich weiß nicht, Franz, hast du irgendwelche Empfehlungen oder Tokens, die du gerne schon magst von der Seite?
Ja, tatsächlich habe ich mir auch angeguckt, was denn so bei mir passen könnte. Und Spirits machen logischerweise Spirits. Und da habe ich die eine oder andere interessante Art von einem 1-1 Spirit-Token gesehen. Es gibt auch ja den Geist of Sandcraft, zumindest in Modern, der 4-4 Engel macht, die mit angreifen. Mhm. Und darüber bin ich dann über zu einem Künstler gekommen, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Und dann habe ich schon geguckt, dass die vielleicht alle von einem Künstler kommen, dann die Token, und das sieht dann auch nochmal irgendwie cool aus.
Ja, über Tokens hinaus gibt es auch übrigens Spielmatten teilweise, die auch einen sehr, sehr coolen, einzigartigen Stil haben von Künstlern, die dort auch dann aktiv mit dran verdienen. Und in dem Sinne, schaut vorbei bei tokens4mtg.com. Vielen Dank für das Sponsoring, tokens4mtg.com. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Previews rum, beziehungsweise erstmal in die neuen Mechaniken, die wir da so haben. Und da fangen wir einfach mal relativ unspektakulär an von der Liste von Fähigkeiten, die wir haben, mit einer wiederkehrenden Fähigkeit, die auch relativ zügig erklärt ist, und zwar Cycling oder Umwandeln auf Deutsch. Mhm. Das Ganze, also jede Karte mit Cycling hat eine Cycling-Kosten. Meistens ist es irgendwo im Bereich 2 oder sonst was, wo man dann für diese Mana-Kosten diese Karte auf den Friedhof legen kann und dann eine neue Karte nachziehen kann. Es wird ein paar Karten geben, die das ausnutzen. Also immer, wenn ihr dann cycelt, passiert irgendwas, kriegt eine Kreatur 1-1 oder sowas. Also das wird ein Unterthema sein bei Ikoria. Aber das kennt man halt schon zu Genüge. Was haben wir denn noch? Hm.
Ja, also ganz kurz noch zu Cycling. Ich meine, was da noch recht wichtig ist fürs Spielverstehen, dass es sich dabei um eine aktivierte Fähigkeit handelt von der Karte.
Oh ja.
Und nicht ums Casten. Das kann tatsächlich mal relevant sein. Also du castest das nicht. Das heißt, man kann es auch nicht countern. Das ist zum Beispiel relevant. Aber es triggert auch keine Cast-Trigger irgendwie. Also da muss man drauf achten. Ist mir tatsächlich schon passiert, und daher weiß ich das, dass ich im Modern Horizons Draft gibt's eine Karte, die lässt den Gegner eine Kreatur, glaube ich, opfern. Und mit Storm muss er immer eine mehr opfern. Das heißt, für jede Karte, die du vorher gecastet hast, wird diese Karte kopiert quasi. Und dann passiert es halt nochmal. Und das wurde halt gegen mich verwendet. Und bis ich dann erfahren habe, dass Cycling halt kein Cast ist. Und der es eigentlich so nicht funktioniert hätte. Also genau, das ist noch so eine kleine Sache, auf die man achten kann. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, eigentlich relativ simpel erklärt.
Genau. Ich glaube, das Ganze geht auch in Instant Speed, ne?
Genau, ja.
Also,
das
genau,
kannst du jederzeit machen, es sei denn, es steht irgendwie anders drauf, aber ich glaube, das habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ja. Aber was haben wir denn noch?
Wir haben noch Keyword-Counter oder Fähigkeitsmarken. Und das ist etwas, was wir schon etwas länger wissen, dass es das geben wird. Wir wussten nur noch nicht, wie es aussehen wird. Und ich habe ja auch vermutet, dass das Ganze dann auf Punch-Through-Karten sein wird, wie bei Amon Kid. Und tatsächlich wird es auch so sein, dass dann da wirklich die Schlüsselfähigkeiten First Strike, Lifelink, Vigilance, Trample und was es nicht alles gibt, auf diesen Punch-Through-Karten stehen wird. Und dann gibt es halt Karten, die sagen, leg ein Flying-Counter auf die und die Kreatur. Ich muss sagen, ich habe das mit Mutieren ein bisschen in Verbindung gebracht. Da kommen wir gleich noch drauf. So in der Art ist es nicht unbedingt gedacht. Also ich dachte tatsächlich, dass Mutieren bedeutet irgendwie, es ist eine aktivierte Fähigkeit von 4 oder so. Und dann legt ein Marker deiner Wahl hier drauf. Ich dachte, so wird Mutieren funktionieren. Aber sie haben sich da ein bisschen mehr ausgedacht. Wie gesagt, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hier in dem Fall ist es wirklich so, dass Sachen wie, dort steht, wenn die Karte mutiert oder wenn die Karte ins Spielfeld kommt, dann leg einen so und so Counter drauf. Wie gesagt, First Strike, Lifelink, wie auch immer. Wie wir das Ganze finden, ich weiß nicht, kommen wir gleich nochmal was genau drauf? Nee, ich glaube, kann ich jetzt schon mal kurz sagen. Vielleicht erstmal ganz kurz deine Einschätzung. Wie findest du das mit den Marken?
Also ich finde die Idee dahinter sehr gut. Das Problem, was ich halt dabei finde, ist halt wirklich diese Geschichte in, wie setzt man das um in Paper? Also auf Arena oder online wird das ja relativ unkompliziert sein, da kommt einfach so keine Marke quasi drauf, aber du hast ja schon diese Punch-Through-Karten erwähnt. Die lösen bei mir so ein bisschen das Feeling von Pokémon halt auch aus, wo du diese Damage-Marken quasi drauf hast. Und ich weiß noch nicht, wie mir das gefällt. Müssen wir dann, also, weil zum Beispiel +1/+1 Marken, die wir vorher hatten, die gingen ja super gut mit dem Würfel so. Und das war halt sowas, das war so ein generelles Utensil, was man irgendwie immer in der Deckbox mit dabei hat. Aber bei diesen Punch-Through-Karten, ich glaube, da kommt man jetzt nicht so wirklich drum rum. Oder man hat halt so einen kleinen Zettel, wo man dann schreibt Lifelink drauf, muss den abreißen und dann auf die Karte legen. Und ich finde das so ein bisschen.
Wird schwierig, wenn du so ein elektronisches Pad benutzt.
Ja, zum Beispiel, ja, entweder das halt oder halt, es ist halt einfach unschön, es ist so ein bisschen unsauber, aber ja, ich meine, es ist halt Design Space, das muss man neu erforschen und vielleicht wird es auch halb so wild, wie wir uns das jetzt halt vorstellen, aber mein erster Eindruck ist so, okay, ja, das machen wir jetzt anscheinend.
Also, Magic war bisher immer sehr geradlinig und sehr eindeutig in dem, was passiert, da kommen wir auch gleich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen, was ich damit meine. Und ja, jetzt hat man irgendwie das Gefühl, es wird so voluminös, es wird so voll. Und gerade, wie du schon sagst, im Paper schwer zu handeln. Bestes Beispiel ist der Crystalline Giant. Das ist ein absoluter Albtraum im Paper. Das ist nicht nur, dass es eine 3-Mana-farblose Kreatur ist, also 3 Generic kostet und eine 3-3 Kreatur und damit ein Auto-Include in jedes Limited-Deck. Also den wird man direkt picken und reintun, weil er hat die Fähigkeit, bei the beginning auf deinem Combat an deiner Runde musst du irgendeinen Counter wählen, zufällig, der den Giant noch nicht besitzt. Und den musst du wählen von Flying, First Strike, Death Touch, Hexproof, Lifelink, Menace, Reach, Trample, Vigilance und +1/+1. Und diesen Counter musst du dann draufpacken. Also, wie blöd ist das denn, Paper? Nicht nur brauchst du dann alle Tokens oder halt einen Stift und Zettel, wie du gesagt hast. Oder eher gesagt, musst du das irgendwie at random machen. Klar, du hast immer einen Würfel, aber es sind ja dann vielleicht mal 9, dann sind es 8, dann musst du immer wieder überlegen, okay, 1 bis 2 ist das, 3 bis 4 ist das, 18 und 19 ist nichts, weil das wird dann, passt dann nicht, und 20 ist das. Das ist dann irgendwie, also I don't know, so, ne? Das ist irgendwie, und vor allen Dingen at random Spin-Down-Würfel zum Beispiel sind ja keine fairen Würfel. Die dadurch, dass es Countdown-Würfel sind, also ne, dass es quasi wie eine Kette angeordnet ist, damit man es schön einfach zum Live-Zählen nutzen kann. Ja, dann braucht man schon einen regulären W20, damit man das überhaupt irgendwie darstellen kann. Und dann, wie gesagt, wenn es ungerade ist, wird es irgendwie unsauber. Da muss man sagen, 1 bis 13 ist besetzt und bei 14 bis 20 muss ich leider neu würfeln. Also es ist halt irgendwie nicht so geil. Und
das ist wirklich, die Karte ist wirklich der Horror, glaube ich, zu tracken in Paper. Also mal gucken, wie es dann läuft. Also hoffentlich, also entweder hoffentlich spielt die keiner.
Also ich kann mir vorstellen, halt, in Limited halt, wie gesagt, super gute Karte, und in Constructed weiß ich jetzt nicht unbedingt, vielleicht eher nicht, ich sag mein Gefühl, aber wer weiß. Aber es gibt ja zum Beispiel ein Deck, das mit Marken funktioniert, ein Commander-Deck, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, und ja, why not?
Ja, es wird auf jeden Fall, also ich glaube, das Einzige, es sind ja, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, 10 Abilities, dass du halt einfach ein W10 holst und dann halt so lange würfelst, bis du halt auf ein W6 umsteigen kannst, und dann musst du halt immer sagen, okay, 6 ist Reroll, 5 und 6 ist Reroll, 4, 5, 6 ist Reroll. Ja, das wird schon, das wird wirklich eine Herausforderung sein mit diesem at random. Also random ist ja generell immer so eine Sache, wo ich dann denke, muss das wirklich in, also muss man das so häufig verwenden? Das hat mich aber bei Hearthstone so ein bisschen aufgeregt, aber das scheint jetzt auch ein Problem für Magic zu werden anscheinend.
Ja, naja, das sind aber nicht alle Fähigkeiten, die es gibt, sondern was kommt noch dazu?
Wir haben noch in gewisser Weise eine der Kernfähigkeiten oder eine sehr prominente angepriesene
Fähigkeit. Ich würde schon sagen, die Kernfähigkeit.
Ja, und zwar in Mutate oder Mutieren, hast du ja eben schon grob gesagt, was du dir vorgestellt hast. Was es in Wirklichkeit ist, ist tatsächlich, es ist quasi eine Fähigkeit für Kreaturen, die dann neben ihren regulären Mana-Kosten auch die Mutate-Mana-Kosten haben. Und dann passiert Folgendes. Wenn man, also um zu mutaten, braucht man eine Kreatur eine Nicht-Menschen-Kreatur auf dem Spielfeld und eine Kreatur in der Hand oder die man von irgendwo castet mit Mutate. Wenn man dann die mutieren will, also mutieren heißt im Großen und Ganzen, dass wir eine andere Kreatur auf eine bestehende Kreatur drauflegen oder drunter legen. Und das hat dann verschiedene Implikationen. Erstmal zum Mutieren selbst. Das Mutieren kann gecountert werden. Das zählt quasi als eine alternative Art des Beschwörens sozusagen. Es gibt ja auch viele Karten, die sagen, wenn diese Kreatur mutiert, das triggert erst in dem Moment, wo quasi das Mutieren stattfindet. Also quasi wie ein Enter the Battlefield-Trigger. Also wenn ihr Mutate castet, zählt das nicht als Mutieren, sondern erst, wenn die eine Kreatur auf der anderen drauf liegt. Und dann habt ihr quasi die Wahl und die Reihenfolge, okay, welche Karte liegt oben, welche liegt unten. Die Karte, die oben liegt, beschreibt den Kartennamen. Also dieser Stapel zählt als eine Kreatur ab sofort. Und die oben liegende Kreatur, das Titelfeld, also gibt den Namen dieser Kreatur an und Power und Toughness, während die Beschreibungstexte kombiniert werden. Also wenn ihr zum Beispiel dann eine Vanilla 2-2 Kreatur habt und ihr nehmt zum Beispiel Cloudpiercer, der 5-4 mit Reach als Text hat und immer und noch einen Text dazu hat, whenever this creature mutates, you may discard a card if you do draw a card, dann habt ihr quasi die Wahl, wenn ihr den Cloudpiercer auf diese Vanilla 2-2 legt, ob ihr dann quasi die 5-4er mit Reach haben wollt oder wenn ihr es drunter legt, ist es halt eine 2-2er mit Reach.
Was natürlich super sinnvoll ist.
Ja, ja, klar, aber es ist einfach nur, um klar zu machen, was für Konsequenzen das hat. Und da gibt es natürlich dann noch Kreaturen, die extra darauf ausgelegt sind, ein Target zu sein. So zum Beispiel Zangoth Mamba ist eine 1-Mana-1-1 mit whenever this creature mutates, target creature, your opponent's control get -2/-2 until end of turn. Dadurch, dass die Kreatur relativ klein ist, würde sich da zum Beispiel anbieten, den Cloudpiercer da drauf zu legen. Dieser Effekt, whenever this creature mutates, passiert trotzdem. Also der steht halt jetzt für diesen kompletten Kartenstapel von einer Kreatur. Und da ist quasi unabhängig davon, wie die Karte heißt oder wie hoch die Power und Toughness ist. Aber ihr habt darüber hinaus dann vom Cloud Piercer noch Reach 5-4 und diese andere Mutate Ability. Whenever this creature mutates, you may discard a card if you do draw a card. Es ist ein bisschen viel. Mhm. Es ist ein bisschen komplex. Aber es ist ja so ein bisschen der Claim von Ikoria, zu sagen, okay, wir wollen, dass ihr euer eigenes Monster baut. Und ich finde, das haben sie auf jeden Fall schon quasi geschafft. Auch wenn es ist ein bisschen kompliziert, die einzelnen Regeln irgendwie zu erklären. Ja, das ist halt so ein bisschen, was es schwierig macht, auch gerade, wenn wir später dazu kommen, Karten zu evaluieren. Weil auch die Haupt-Mythic-Karten, das ist so ein Cycle von Apex-Kreaturen. Man könnte im Englischen sagen von Apex-Legends, weil es alles legendäre Kreaturen sind. Und da ist es halt dann nochmal, da kommt es halt drauf an, wenn man diese Kreatur mutiert, passiert meistens noch was mehr, aber mutieren tut es auch, wenn man eine kleinere Kreatur mit einer geringeren Mutierungskosten da drauf legt und dann triggern quasi beide Effekte und das ist, das ist ein bisschen much to take in. Also man muss ja erstmal einmal das checken und dann geht es aber auch, glaube ich, drauf.
Es gibt noch so ein paar. Was mir halt jetzt wirklich schon auffällt, ist, es ist ein schwieriges Einsteiger-Set. Also, wenn man die Fähigkeiten um die Ohren geschlagen bekommt und gerade mit Magic anfängt, holy moly. Naja, mal gucken. Mhm.
Es gibt noch zwei Nachträge gerade noch zu, die das Ganze besonders machen. Wenn ihr zum Beispiel mutiert, also der Cast-Mutier-Trigger liegt auf dem Stack, dann wird in Response quasi die grundlegende Kreatur zerstört. Landet die mutierte Kreatur, also die ihr gerade casten wollte, einfach als reguläre Kreatur auf dem Feld, aber das Mutieren wird nicht mehr getriggert.
Das ist schon mal ziemlich gut. Wäre halt bad, wenn das removed wird und wie bei einer Aura, dass du dann zwei Karten verlierst und der Gegner nur ein Removal dafür benutzt.
Genau, das ist quasi der große Drawback daran, dass wenn ihr halt diesen Kartenstapel habt, da wird halt ein Murder reichen, um quasi euch zwei Karten abzuluxen zum Preis von einer Karte. Das ist zum einen das Ding, dass quasi immer unterschiedliche Sachen liegt. Auch halt auf der anderen Seite müsst ihr euch dann entscheiden, okay, spare ich mir meinen Removal jetzt auf, um halt den Mutate-Trigger quasi zu umgehen oder versuche ich meinen Gegner 2-for-1? Das ist halt die Hauptsache. Und meistens sind die Mutate-Kosten höher, aber kommen dafür dann von wegen direkt mit einem Instant-Effekt quasi dann dazu. Also ist halt schon schwierig. Aber ihr könnt halt auch alle Kreaturen als ganz normale Kreaturen spielen. Und es geht, wie gesagt, nur auf Non-Humans. So, ja. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Dann,
das ist ja die nächste Fähigkeit, die nicht weniger komplex ist.
Ja, es geht auf jeden Fall. Als nächstes kommen wir zum Companion oder Gefährten. Das ist eine Fähigkeit, wenn ich mich recht entsinne, die aus Battlebond stammt, also einem nicht standardlegalen Set. Ich weiß nicht, ob es das eventuell schon vorher gab, aber da habe ich es zumindest zum ersten Mal kennengelernt. Das ist auch schon ein bisschen zurück. Und jetzt ist es auf jeden Fall wieder da. Und Companion beziehungsweise, gab's das über Battlebound? War das auch Companion?
Nee,
Partner,
du meinst Partner.
Ne?
Genau, okay, dann Companion ist eine komplett neue Fähigkeit.
Okay, dann ist das nochmal komplett neu. Das heißt, Partner war nur so eine Sache, also es ist so ähnlich wie Partner, falls ihr Partner kennt. Nur anders. Und zwar sind die Companion-Karten Karten, die aus dem Sideboard ausgespielt werden dürfen, solange man halt Deckbauvorgaben erfüllt. Das heißt, die Deckbauvorlagen stehen quasi auf der Karte drauf. Das heißt zum Beispiel, steht da drauf, Partner mit XY und dann noch eine Restriktion, zum Beispiel, deine Karten haben nur Converted Mana Cost 2 oder weniger am Deck. Und das ist natürlich eine relativ harte Einschränkung. Und dann darfst du halt die andere Karte aus dem Sideboard einfach so wirken. Und das ist halt irgendwie sehr, wie soll ich sagen, schwierig in meinen Augen. Weil, das ist das, was ich gerade eben meinte, Magic war bisher immer sehr geradlinig und sehr einfach im Sinne von, wie soll ich sagen, in seiner Klarheit. Regeltechnisch habe ich das immer so hoch gelobt. Es ist immer eindeutig. es gibt Regeln halt, ne, die muss man lernen, und wenn man sie kann, dann ist es halt eindeutig, was zu tun ist bei Magic, und es gibt nicht so, aber die Regel spricht irgendwie dagegen und so. Also es gibt da wirklich klare Linien. Und eine von diesen Regeln ist zum Beispiel, immer wenn du dir was suchst, zeig es vor. Also Search and Reveal heißt diese Regel. Ganz einfach, um zu verhindern, dass jemand cheatet. Sag mal, du hast ein Spell, such dir eine Kreatur raus, nimm sie auf die Hand, zeig sie vor, misch deine Bibliothek. Könntest dir natürlich jetzt auch irgendeinen Instant oder Sorcery raussuchen, wenn du die nicht vorzeigen müsstest, und so tun, als hättest du dir irgendeine andere Kreatur rausgesucht, die du vielleicht noch auf der Hand hast. Und das unterbindet halt Magic sehr gut, indem es sagt, immer wenn du was suchen musst, musst du es auch vorzeigen. Und generell ist Magic halt so, dass du immer direkt kontrollieren kannst, normalerweise, als Gegner, ob das jetzt gerade rechtens ist. Also alles, was passiert, hast du immer die Möglichkeit zu gucken, das ist jetzt regelkonform, was da passiert. Und ja, bei dieser Fähigkeit sehe ich da tatsächlich Probleme. Denn natürlich ist es so, dass wenn der Gegner auf einmal eine Converted Mana Cost 3 Kreatur spielt oder 4 und hat vorher diese Companion-Fähigkeit genutzt, sagst du schon so, okay, hey, stimmt was nicht. Aber du musst es halt irgendwie zu einem späteren Spielzeitpunkt noch im Blick haben. Und das war halt, wie gesagt, bei Magic bisher nicht so. Bisher war es immer so, dass du direkt wissen konntest, okay, das ist passiert jetzt alles. Also du konntest quasi direkt sehen, der macht das. Ja, okay, das stimmt, das passt so. Und jetzt ist es halt so, du musst halt über längere Zeit dir überlegen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und das ist halt schon so eine Sache, puh, finde ich halt schwierig. Und was ich auch noch dich gerne fragen wollen würde, ob du das weißt, wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht, dein Deck enthält, steht da drauf dein Startdeck? Oder steht da drauf dein Deck? Weil sonst könnte man das
ja. Also wir können einfach mal, als Beispiel würde ich jetzt mal Karuga the Macro Sage quasi nehmen. Eine 5 Mana, 3 generische und dann 2 Hybrid-Grün-Blaue Mana. Der hat Companion, also Legendary Creature Dinosaur Hippo mit 5-4. Companion, your starting deck contains only cards with converted mana cost 3 or greater and lands. Also da ist halt genau dieses Ding, was du meinst. Am Anfang deines Matches, wenn du quasi das zum gegnerischen Mischen präsentierst, dann darf dein Deck in diesem Fall nur Karten mit converted mana cost 3 oder höher.
Also es steht tatsächlich starting deck. Weil bei Hearthstone ist es so, wenn du die Karten gespielt hast, dann, und nicht, also wenn sie nicht mehr im Deck sind, sondern auf deiner Hand oder woanders, dann ist das auch okay. Hier steht ja explizit jetzt Starting Deck. Und dementsprechend, ja. Ne? Also wie willst du das checken? Klar, bei einem Competitive Paper, also fangen wir erstmal mit Online an. Das ist auch so ein Ding, wo wir gleich noch mal drauf eingehen werden. Ist das natürlich kein Problem. Das System wird dir sagen, ja, sorry, du kannst die Karte nicht casten, weil, funktioniert nicht, weil hier, ne, Starting Deck hat hier eine Converted Cost 2 Karte drin. Funktioniert nicht. Aber in Paper ist das halt schwierig. Klar, bei einem Competitive-Turnier hast du eine Deckliste und da könnte es eventuell auffallen, aber selbst da, ich weiß nicht, inwiefern über jede Deckliste drüber geguckt wird oder ob da nicht erst drauf geguckt wird, wenn es da irgendwelche Zweifel gibt. Und ja, wie gesagt, beim normalen FNM oder sowas, schwierig. Ja.
Vor allem, was noch dazu kommt, ist, soweit ich weiß, da müsste man vielleicht mal tatsächlich einen regelkonformeren Menschen fragen oder mal einen Judge, ist das Sideboard nicht Common Knowledge? Also du kannst jetzt nicht einfach das Sideboard von einem Gegner nehmen, durchgucken. Zu welchem Zeitpunkt muss revealed werden, dass du einen Companion hast in so einem Competitive Match? Weil wenn es halt quasi funktioniert wie beim Commander oder Command Zone, dann liegt der quasi einfach neben der Spielmatte ready to play und alle können quasi sich den Command angucken und wissen, dass es den gibt. Bei Karuga zum Beispiel kannst du ja sagen, okay, wenn ich dann in meinen Turn 5 oder so dann irgendwann die Karte spiele, greifst du auf einmal in dein Sideboard, guckst dir da die Karten an und spielst sie dann raus und dann so, ah, Moment, dieses Deck hat also diese Starting Deck oder diese Deck Building Constriction, also diese Deckbauvorgabe. Da hättest du ja vielleicht auch schon vorher anders reagiert, dann wäre dann dieser Punkt, okay, Turn 1 kommt nichts, Turn 2 kommt nichts, erst Turn 3 kommt was. Kannst du ja auch interpretieren als Gegner von wegen, okay, der Gegner hat gerade einfach eine richtig beschissene Hand oder hat jetzt viele Sachen fürs Late Game, aber hast gar nicht im Hinterkopf, dass er vielleicht nach dieser Deckbau-Constriction von Karuga zum Beispiel arbeitet. Und das ist halt dann auch so ein Ding, das sind so viele Sachen, wo ich mir denke, okay, ich möchte gar nicht bezweifeln, dass diese Mechanik spaßig ist, aber wenn man dann halt wirklich in die Feinheiten guckt, glaube ich, da gibt es ganz, ganz viele Regelfragen. Und unsere MTG-Judges müssen jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel pauken, um diesen ganzen Restriktionen dazu zu kommen. Weil ich wüsste jetzt aus dem Kopf auch nicht, ob der Companion nebenbei liegt oder ob er verdeckt im Sideboard ist. Und das Sideboard ist ja jetzt nicht offen, zumindest in Runde 1 nicht. Dann auch wieder Starting Deck. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass es halt wirklich für jedes Match noch mal gecheckt wird, ob das Starting Deck fertig ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem Karuga-Deck Sideboarden würdest und würdest Early Game Removal reinmachen, irgendwie Itagast oder sowas, dann wird ja schon mal die Companion-Fähigkeit nicht mehr getriggert. Also dann kannst du den eigentlich ja nicht mehr aus dem Sideboard spielen. Mhm. Aber auch da wieder ähnlich wie bei Mutate, man kann auch die Kreaturen ganz regulär spielen, was hier und da ja auch schon mal Sinn macht. Also bei Karuga zum Beispiel, der zweite Effekt, when Karuga enters the battlefield, draw a card for each permanent you control with converted mana cost 3 or greater. Das funktioniert halt ebenso gut einfach als normale Kreatur und sie hat halt diesen Benefit, dass sie halt direkt, ja, spielbar ist.
Das heißt aber jetzt, wenn ich diese Fähigkeit richtig verstehe, die Karte ist im Sideboard.
Genau.
So, und Companion ist ja anders wie bei Partner nicht so, dass du erstmal eine andere Kreatur dafür auf dem Feld liegen haben musst, damit du die rausholen kannst, sondern du kannst jederzeit, wenn du das Mana zur Verfügung hast, die Karte aus dem Sideboard spielen, wenn die Restriktion eingehalten ist.
Ja.
So, das würde ja bedeuten, dass wirklich dieses Problem, was du gerade eben angesprochen hast, ein echt großes ist, weil heißt das jetzt, du musst alle Companion-Karten im Kopf haben, weil die könnten ja potenziell aus dem Sideboard auf einmal auftauchen, obwohl der Gegner gar keine Handkarten mehr hat, spielt er 10 Companion-Karten und hat dann jede Runde zum Beispiel irgendwas. Ich kann mir schon vorstellen, also dass daher auch die diese Restriktion halt dazu kommt, damit nicht genau das passiert, dass du dann Runde 1 was hast, Runde 2, Runde 3 und auf einmal einfach nur dein Sideboard ausspielst. Ist halt schon schwierig.
Ja, naja, sie werden. Ich muss auch sagen, vielleicht können wir uns auch diese ganzen Fragen, wie das im Competitive Play ist, auch einfach dann direkt sparen, weil in meinen Augen, mit vielleicht einer Ausnahme, zu der wir dann in unseren Top 5 nochmal kommen werden, sind keine davon wirklich kompetitiv. Also Karuga zum Beispiel, du hast nicht wirklich einen Mehrwert. Also du hast halt eine Karte mehr, zu der du von Anfang an im Spiel quasi Zugriff hast, aber musst dich halt so krass dran halten, dass du den ersten, ja, bis halt Turn 3 nichts spielen kannst, was schon mal, das kann halt das effektiv das Spiel kosten, wenn du Mono Red oder sowas hast, also, ne? Das ist halt so das Ding. Und bisher gibt's halt, wie gesagt, bis auf eine Ausnahme sind die Restriktionen meiner Meinung nach so stark, ne, du kannst dein Deck halt nicht kompetitiv auf, also es gibt zum Beispiel Sachen wie, du hast halt eine Companion-Karte, die nur dann ausspielbar ist, wenn dein Deck gerade oder ungerade Mana-Kosten nur hat. Und dann hast du halt wieder eine unterschiedliche Companions zur Wahl. Aber ich finde, das ist halt, also, das funktioniert ja gar nicht, weil deine Mana-Kurve, das Konzept von Magic mit der Mana-Kurve, das kann ja dann gar nicht ausgehen, wenn du quasi immer einen Schritt überspringst. Also, gerade, man könnte jetzt sagen, okay, ungerade, okay, Turn 1 was nichts spielen ist nicht so tragisch, spielst halt Turn 2 was, aber Turn 3 ist schon sehr kritisch für die meisten Decks. Da kommen halt Mayhem Devils zum Beispiel im Standard oder halt ein Anax raus. So, das heißt, wenn du das auslässt, fällst du schon krass zurück, dann Turn 4 gibt's, also, ne, du weißt, was ich meine. Es ist halt super komplex, da drumherum zu bauen. Aber es kann auch in anderen Formaten, wie zum Beispiel Commander, den komplett gegenteiligen Effekt haben. Wie man zum Beispiel sehen kann in Lutri the Spellchaser, ein 3-Mana, ein generisches und 2 Blau-Rot-Hybrid-Mana, eine legendäre Kreatur Elemental Otter mit 3-2 und der Companion-Fähigkeit Each Non-Land Card in your starting deck has a different name. Und dann halt noch die Fähigkeit Flash, when this creature enters the battlefield, if you cast it, copy. Moment.
Copy target instant or sorcery spell you control, you may choose new targets for the copy. Und wie du schon gesagt hast, Companion-Fähigkeit ist natürlich perfekt eigentlich für Commander, weil da hat ja jede Non-Land-Karte einen anderen Namen. Also sogar die Länder sind alle anders, außer halt die Basic Lands. Und die Karte ist halt total bescheuert, wenn du die auf einmal in Commander, wo es ja normalerweise kein Sideboard gibt, rausholst auf einmal irgendein mache einen neuen Zug, Spell kopierst oder irgendwie so ein Blödsinn Und ja. Das halt für nur 3 Mana mehr ist halt ziemlich stark. Das
ist schon ziemlich stark, und zwar so stark, dass das Regelkomitee in Commander schon gesagt hat, okay, die wird schon direkt mal gebannt.
Ja.
Das ist halt das Ding, die Karte ist nicht mal draußen, und aber aufgrund einfach, wie das gewordet ist, es beschreibt halt Commander. Das ist halt, ne, Commander Brawl wird beschrieben. Und für Commander zumindest ist es halt ein Instant Ban. Also da gab es, glaube ich, einen Tag nach diesem, nachdem die rauskamen, dieser Elementar-Otter, wurde gesagt, okay, nee, die ist gebannt. Das fangen wir gar nicht erst an, wir probieren es jetzt gar nicht mal aus, weil effektiv hast du dann jedes Commander-Deck, das natürlich die Farben supporten kann, hat halt quasi 101 Karte zur Verfügung. Und das ist halt einfach so ein krasser Einschnitt, in wie Commander funktionieren soll, dass man gesagt hat, okay, nein, das lassen wir mal. auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema. Es gab auch noch ein anderes kontroverses Thema, und zwar diese ganze Godzilla-Thematik. Wir haben nämlich auch die Biobox-Promo bekommen. Und das ist, ja, jetzt wird es nämlich schon so, Zilotra Strength Incarnated, eine 5-Mana, 3 generische, 1 rot, 1 grün, Legendary Creature Dinosaur mit Trampel. Und im Text, Lethal Damage to Creatures You Control is Determined by their Power rather than Toughness. Und das ist noch nicht kontrovers, eine sehr starke Karte meiner Meinung nach. Aber wie die Karte heißen wird als Biobox-Promo ist, also sie hat einen alternativen Titel, und da kommen wir wieder auf unsere letzte Woche zurück. Und zwar Godzilla King of the Monsters. Und ich weiß nicht, wie du es beobachtet hast, die Magic-Community hat diesen Godzilla Einwebung nicht so hundertprozentig gut aufgefasst. Also gibt sehr viele Leute, die das gar nicht cool finden, dass auf einmal andere IPs drin sind. Und wie wir es schon letzte Woche gesagt haben, es gibt einige Karten, unter anderem auch den Crystal Lion Giant, das ist halt Mecha-Godzilla in der Godzilla-Variante quasi. Und da gibt's halt noch ein paar andere, die quasi so einen alternativen Titel haben, aber dann gibt's halt noch den regelkonformen Magic the Gathering-Namen. Wie ist denn deine Meinung zu dieser Verwebung der Marken quasi?
Also wir hatten ja schon letzte Woche drüber gesprochen und überlegt, ob das echt sein kann oder nicht. Und da hatte ich ja auch die Vermutung angestellt, dass das echt sein könnte, dass das oben ein alternativer Titel ist und das unten der reguläre Titel. Und so war es ja dann jetzt tatsächlich. Also da hatte ich gesagt, ist es in Ordnung? Das wäre so der einzige Move, wo ich mir vorstellen könnte, das zu akzeptieren, sagen wir mal so. Weil ich sonst echt auch eigentlich ein Problem habe mit anderen IPs in Magic. Wir hatten darüber gesprochen, dass es immer die Anlehnung gibt an andere Dinge, wie zum Beispiel in Theros, an die griechische Mythologie, an Haktos und Herkules und so weiter und so fort. Die Götter natürlich angelehnt an die echten Götter und die echten Götter in Anführungszeichen.
Und die es wirklich tatsächlich
also die aus der Mythologie.
Ja, ja, ja,
und,
klar.
Ja. Wie soll ich sagen? Also, ich find's einerseits irgendwie ganz cool, weil es ist so ein Monster-Set und es passt irgendwie rein. Aber ich habe irgendwie Angst in die Richtung, die es geht. Und ich hoffe, dass es auch einfach nur so ist, dass es halt gerade reinpasst und dass sie deswegen sagen, alles klar, das ist irgendwie eine ganz witzige Geschichte, wir machen das mal. Und ja, das wird aber jetzt nicht zu Gang und Gäbe, dass wir IPs vermischen, sondern es hat halt jetzt gerade irgendwie gut in dieses Set gepasst und deswegen machen wir das. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese Karten einen besonderen Sammlerwert haben, dass sich die Leute langfristig eigentlich darüber freuen, ach, das gab's damals, Godzilla, wie witzig. Und der passt ja jetzt richtig cool als mein Commander oder was auch immer. Und dann kann ich mir halt vorstellen, das ist halt eine ganz, ganz coole Sache. Was ich mitbekomme, ist, dass vor allen Dingen Leute, die ein bisschen Abstand von Magic haben und nicht so die Core-Fans sind, also eigentlich die breitere Masse, wenn man so möchte, die Masse, die eventuell Wizards für sich gewinnen möchte, finde das ziemlich cool, ziemlich viel. Und die anderen tangiert's halt vielleicht sowieso nicht, die sich für Magic nicht interessieren. Und die es cool finden, die sagen sich vielleicht, hey, ich guck da mal rein. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der hat sich jetzt irgendwie fast alles, was es davon gibt, vorbestellt. Collectors Booster, Biobox Promo und Display und was weiß ich. obwohl der eigentlich faktisch kein Magic mehr spielt. Der hat früher mal Magic gespielt, relativ aktiv, aber so alleine, der ist halt umgezogen und so alleine hatte da irgendwie keine Lust drauf, auch nicht alleine in einen Laden zu gehen und mit den Leuten da abzuhängen. Das war eher immer so eine Kumpelsache, sag ich mal, ne? Wir haben uns getroffen und das halt zusammen gespielt und das war halt ganz cool. Und der hat sich jetzt alles vorbestellt, weil er halt ein absoluter Filmfan ist und das halt super cool findet, diese Vermischung. Und das ist halt auch die große Stärke, die ich bei diesen Karten sehe, ist halt wirklich, dass ich hoffe und denke, dass es dazu führt, dass noch mehr Leute sich Magic anschauen und sich für Magic begeistern. Mhm. Und meine andere Hoffnung ist halt, dass das nicht jetzt jedes Mal passieren wird.
Genau, also auch da eigentlich genau meine Meinung auch dazu. Ich finde, wenn du ein Monster-Set hast und du hast die Möglichkeit, Godzilla einzubauen, King of Monsters, so, das sagt ja schon alles, natürlich ergreifst du das dann. Und ich finde, es ist nicht so weit weg für Magic, quasi Godzilla irgendwo zu verbauen, gerade wenn man auf so einem neuen Plane ist, der neue Regeln hat mit neuen Sachen. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht so super weit weg und super weit hergeholt, diese Vermischung. Regelmäßig finde ich, okay, es kann verwirrend sein, gerade für neuere Spieler, aber zugegebenermaßen sind neuere Spieler jetzt auch keine Vollidioten und die raffen es, glaube ich, auch, dass es halt dann einen alternativen Titel gibt und die werden da schon irgendwie dazukommen. Und wie gesagt, ich bin riesen Godzilla-Fan, ich habe von super vielen Leuten gehört, unter anderem auch unser Ladenbesitzer vom Fischkrieg, der hat auch schon gesagt, ey Leute, bevor ihr diese Karten verkauft, wir gucken, wir reden mal drüber und ich sammle die dann oder so. Ne? Also er hat sich dann auch schon bereit erklärt, dass sie da dann auch anzunehmen und dann für seine private Kollektion. Und das ist halt das Ding. Und ich finde es super cool. Ich verstehe tatsächlich den Aufschrei nicht so hundertprozentig. Natürlich muss man gucken, wo setzt man die Grenze. Ne? Also wenn jetzt im nächsten Set oder wenn wir irgendwann mal nach Amonkhet gehen und keine Ahnung, Red Bull hat sich bei Magic eingekauft und auf einmal hast du dann anstatt irgendwie Sword of Fire and Ice, hast du dann die Red Bull Energy Dose oder so als alternatives Artwork. Dann würde ich auch sagen, okay, Leute, das geht jetzt ein bisschen weit. Aber gerade wenn es halt so gut passt und wenn es halt irgendwie nicht fehl am Platz wirkt, was es in dem Fall, wie ich finde, jetzt nicht unbedingt tut, weil es ein Monster-Set, du packst halt Kreaturen rein, die ohnehin schon inspiriert sind, im großen Teil von also wo sich dann Magic-Kreaturen an diesen Monstern angelehnt haben, dann finde ich das auch überhaupt nicht verwerflich, da ein alternatives Artwork reinzumachen. Und es ist ja in gewisser Weise auch wie Altered Cards. Also es gibt ja dann auch Leute, die sich dann Edgar Markov als Nosferatu oder Dracula altern lassen. Einfach nur, weil sie die Grundlage vielleicht sehr viel lieber mögen als die Magic-Version von der Grundlage. Und ich finde, das ist halt einfach ein logischer Schritt, den man da geht. Ich finde es auch, es sind so ein paar Nuancen drin, die ich halt ziemlich geil finde. Das habe ich eben schon im Vorgespräch gesagt, aber zum Beispiel für Everquill Phoenix, die Godzilla-Variante, kommt aus dem Film und ist so ein bisschen aufgrund der Lokalisation von aus dem Japanischen ein bisschen. Also es wird nur gemutmaßt, wie der Originalname war, aber wahrscheinlich ist es Destroyer gewesen. Aber aufgrund dieser Lokalisation, wie es ausgesprochen wurde im Film, hat sich halt so eingeprägt als Destroyer, also mit O-R-O-J-A-H geschrieben. Und ich finde es halt so schön, dass sie es halt auch hier auf die Magic-Karte geschrieben haben. Destroyer, Perfect Life Form, als die Version von Evercool Phoenix. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich denke, yes! Nicht nur so ein bisschen, sag ich mal, Godzilla-Fanservice, sondern auch noch genailed, auch mit verschiedenen Versionen von Godzilla, von Ghidorah oder anderen Kreaturen und ich bin da voll dabei.
Ja, ich muss sagen, ich finde, wie gesagt, ne, ich habe ja meine Meinung, glaube ich, relativ deutlich gemacht. Und meine Grenze ist tatsächlich schon leicht überschritten. Aber wie gesagt, wenn es nicht weitergeht in die Richtung, finde ich es noch okay. Und zwar ist es an dem Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel bei Godzilla King of the Monsters Hubschrauber im Hintergrund sehe. Das gleiche bei Angurious Armored Killer, wo da Jets durch die Lüfte fliegen oder ganz krass bei dem Crystalline Giant, den ich gerade eben schon angesprochen hatte, das alternative Artwork, der dann da steht und irgendwie komplett mechanisch ist und Laser schießt, also wirklich richtig viel Laser schießt und Raketen und das ist für mich halt einfach, ich habe schon gesagt, ne, wenn es auch ein Set gibt, wo auf einmal irgendwie so Sturmgewehre und weiß was ich was ein Ding sind, mhm. boah, dann sag ich auch so, puh, das ist halt, das ist für mich halt nicht die Art von Fantasy, die ich bei Magic erwarte. Wie gesagt, klar, das ist halt das diese gute Version noch okay, so sage ich ja. mal. Aber wenn die jetzt halt anfangen, Jets auf reguläre Karten zu drucken und oder andere alternativ zu sagen, wir machen jetzt so ein alternatives Art-Ding jedes Mal im Set und da kommen auch ganz viele von solchen Sachen vor, dann ist für mich halt einfach too much.
Genau, aber da ist halt immer noch das Gute. Ich kann auch verstehen, wenn man kein Godzilla-Fan ist, man sagt, okay, man hat da keinen Bock drauf, aber dann hat man ja immer noch die reguläre Magic-Version von den Karten und dann kannst du halt einfach Crystalline Giant spielen anstatt Mecha-Godzilla. Aber ja, deswegen finde ich das ganz gut. Tatsächlich gab es da schon eine kleine Kontroverse in Bezug auf Space Godzilla, der den Void Beaconer beinhalten sollte. Denn der hieß in der Originalübersetzung Space Godzilla Death Corona. Und jetzt gucken wir alle mal kurz noch mal raus, was uns gerade alle nach zu Hause hält. Stimmt, das Ganze beißt sich natürlich mit dem Covid-19-Virus, dem vom gleichen Namen. Und dementsprechend wird er umbenannt in Space Godzilla Void Invader. Dazu gab es ein kleines Statement am 2. April, wo man gesagt hat, okay, wir wollen uns da ein bisschen mehr distanzieren von. Das Ganze wurde halt vor Monaten schon so den Namen gegeben. Und dementsprechend ist es jetzt einfach super unpassend, dass das so reinkommt. Es wird ein bisschen quasi dann auch drauf eingegangen, wie man dann diese Karte, also dass man gerade online wird man diese Version dann auch nur in, also bei Magic Online in Treasure Chests finden. In Arena wird es dann einfach quasi umbenannt und gut ist. Und komplett von den Änderungen natürlich Moment, unbetroffen
die ist die grundlegende Karte. Beinhalten noch den alten Namen?
Nein, die neue Version. Die wird man ohnehin bei Magic Online nur in Treasure Chest.
Also die Ultimate Art-Version meinst du?
Genau, genau, mit dem Void Invader. Also, ne, man versucht es halt natürlich so überall zu ändern und so weiter, sodass man halt.
Hatten wir ja auch letzte Woche kurz drüber gesprochen, wenn es kein Paper mehr gäbe, wäre das natürlich kein Problem. Ne, einfach kurz ändern und fertig. Aber dadurch, dass jetzt schon der erste Printrun gedruckt ist und der halt auch schon länger zurückliegt, dementsprechend gibt es im ersten Printrun diese Karte mit halt diesem Titel. Und erst im zweiten Printrun wird der halt nicht mehr vorhanden sein. Das ist natürlich die Frage, ob wir in Europa überhaupt diese bekommen oder ob das eher zum Beispiel auf Japan zutrifft, wo der Release, glaube ich, zum Beispiel nicht verschoben worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder zumindest nur ein paar Tage oder irgendwie so. Und da wird es natürlich jetzt ausgeliefert. Das ist jetzt die Frage, ob wir in Europa, wo das eher als ganzen Monat später stattfindet, diese Version überhaupt zu Gesicht bekommen oder ob das halt jetzt erstmal für die sagen wir mal, erste Printwelle in den Ländern Amerika, Japan gilt. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall ein Collectible in einer gewissen Art und Weise in dieser Version. Aufgrund der Kontroverse natürlich. Macht natürlich Sinn, das zu ändern. Warum die übrigens, der so hieß, der hat, glaube ich, sein Strahl heißt einfach Corona mit C.
Genau, ja.
Und beziehungsweise mit K im Deutschen und machte halt damals Sinn und heute zu heutigem Standpunkt natürlich ein absolutes No-Go, ne? Ist ja klar.
Ja, genau. Okay. Aber da würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Top 5 über. Jetzt reden wir mal ein bisschen über die konkreteren Karten. Willst du da direkt mal anfangen?
Wir fangen mit unserer Top 5 Ikoria an. Würde ich sagen, richtig?
Ja, genau. Commander
und,
machen wir danach.
Da habe ich eine Karte. Muss ich sagen, finde ich wiederum ziemlich witzig. Weil das halt so ein klassisches Anlehnen, aber im Magic-Style ist, was ich halt vollkommen okay finde. Und das ist der Sharky, beziehungsweise Shark Typhoon. Für 6 Mana, ein Enchantment, 5 Generic, ein blaues. Und immer wenn du ein Non-Creature-Spell castest, machst du einen XX Blue Shark Creature Token mitfliegend, wobei X die Converted Mana Cost von diesem Spell ist. Und außerdem kannst du es für cyclen für X und ein generisches und blau. Und dann machst du, wenn du das dann cyclest, machst du auch ein XX Blue Shark Creature Token with Flying. Also sagen wir mal, du hast irgendwie 5 Mana offen, dann machst du 3 für X und bezahlst halt die Cycling-Kosten zusätzlich und hast du noch ein 3-3-Token dabei und kannst halt die Karte abschmeißen und ziehst dafür eine Karte. Gute Sache wieder, wie gesagt, Instant Speed und aktivierte Fähigkeit, kein Cast. Das heißt, so hat man auch die Möglichkeit, eine Karte aufs Feld zu bringen, eine Kreatur mitfliegend in Instant Speed, die nicht gecountert werden kann.
Ja.
Auf die nicht irgendwie wirklich reagiert werden kann. Und das ist halt ziemlich cool. Deswegen finde ich die Karte auch würdig für die Top 5. Dazu kommt natürlich, und was finde ich halt witzig, ist die Anlehnung an Sharknado.
Ja.
Ein Film. Absolutes Trash-Gold, wenn man das so nennen möchte. Und wie gesagt, das ist halt für mich so ein Beispiel, wo ich sage, absolut fein. Es ist komplett im Magic-Stil gehalten, die Karte. Und ja, ist halt nur die Anlehnung da. Und nur, ich würde fast behaupten, nur Leute, die den Film wirklich kennen, können damit auch was anfangen. Und sonst würden die einfach denken, okay, bisschen weird, aber ja, so wie es da aussieht, kann das schon sein. Und es passt irgendwie. Ja. Und deswegen, habe ich die Karte ausgewählt.
Ja, ich finde es auch ich find's auch ganz nett von der Wortwahl, dass eine Karte, die Typhoon im Namen hat, dann auch Cycling hat, von wegen, ne, cyclen, also im Kreis drehen und so. Also finde ich auf jeden Fall kleiner Flavor Fun Fact hier. Ich find das auch gar nicht, also es wäre jetzt natürlich ein bisschen heuchlerisch von mir zu sagen, dass mir die Referenz an Sharknado diesmal nicht so gut gefällt, weil ich von der Grundlage nicht so ein Fan bin, aber wie du schon sagst, es ist komplett in Ordnung, das quasi umzusetzen. So. Und Ikoria, das hat man ja auch unter anderem im Trailer gesehen, ist ja so ein bisschen spaßiger, Monster Hunter-mäßig. Von daher passt da auch fliegende Sharks und eben auch der Shark Typhoon da idealerweise rein. Mhm. Meine Top 5 oder mein erster Pick in der Top 5 ist Lava Brink Venturer. Eine 3 Mana, 2 generische, ein weißes, 3-3 Creature Human Soldier mit dem Text Lavabrink Venturer enters the battlefield as Lavabrink Venturer enters the battlefield choose odd or even wobei Zero auch als even zählt und dann Lavabrink Adventurer has protection from each converted mana cost of the chosen value. Also ihr spielt diese Kreatur, ihr sagt gerade oder ungerade und diese Kreatur hat quasi Schutz vor eben den besagten Mana-Kosten. Das ist natürlich ein Nagel in den Sarg für alle Companion-Decks, die sich dieser Restriktion dann einmal hingeben wollen, weil das quasi komplett alles negiert. Aber selbst wenn man sich das aktuelle Magic so ein bisschen anguckt, tatsächlich, wenn man ungerade wählt, also Ort, dann ist man schon ganz gut gesichert, denn diese Kreatur kann nicht geschockt werden, kann nicht von Mayhem Devil Trigger erwischt werden, kann nicht von Banishing Light oder von anderen Removals, Murderous Rider zum Beispiel oder Deafening Clarion. Und das hat halt so ein bisschen was von so einem halben True Name Nemesis, wer das kennt, der quasi Protection from a Chosen Player hat. Und in Legacy quasi rumort. Und ich finde das beeindruckend. Das bleibt natürlich auch mal so zu sehen. Das Ganze ist ja das Problem auch mit Harken, die Unscarred. Man muss das mal so ein bisschen testen und wahrscheinlich gibt es dann auch Sideboard-Optionen gegen diese Karte, falls es ein riesiges Problem werden sollte. Aber es ist auf jeden Fall eine Karte, wo ich denke, okay, das ist schon was man, je länger man drüber nachdenkt, desto besser wird die Karte quasi. Und sie landet im ganzen Gewüst von Mutate und Companion und Riesenmonster auf einer überraschend soliden Basis mit einer Kreatur, wo ich denke, ja, das könnte tatsächlich Play sehen. Das ist eine 3-Mana 3-3 mit Protection von ziemlich viel Zeug. Das kann schon ganz schön reinhauen, finde ich.
Auf jeden Fall, ja. Finde ich eine starke Karte. Und Weiß bekommt mal endlich wieder Power-Nachschub,
ja.
Ne?
Ja.
Meine nächste Karte kann diese Karte zerstören, wenn du Odd benutzt. Denn es ist Heartless Act. Ja. Ich finde, ein sehr, sehr, sehr starker Removal in Schwarz. Sowohl für Limited als auch für Constructed. Kostet ein beliebiges, ein schwarzes Instant mit dem Effekt Choose One. Destroy Target Creature with no Counters on it. Oder Remove up to 3 Counters from Target Creature.
Ja.
Wie gesagt, kann halt eine Kreatur ohne Counter zerstören. In dem Set sind natürlich super viele Counter drin, das darf man nicht vergessen. Das heißt, gerade im Limited ist es oftmals, ich nehme dir vielleicht fliegend weg oder sowas. Aber es gibt ja auch oft die Möglichkeit, dass, also die Kreaturen kommen ja oftmals nicht mit Counter ins Spiel, außer bei zum Beispiel Riot. Und dann hast du halt die Möglichkeit, auf den Counter-Trigger zu reagieren und die Kreatur noch irgendwie zu zerstören. Und deswegen finde ich die Karte, weil sie halt auch Instant Speed ist, für 2 Mana einen super guten Removal. Sogar dadurch, dass es halt hier ein Counter-Set ist mit Flying und so, das zählt ja auch alles als Counter, dann kann man dem ja, wie gesagt, auch alles wegnehmen. Finde ich die Karte sogar fast im Constructed eher sichtbar als im Limited, wobei man im Limited, denke ich mal, die Karte auch spielen wird. Ich muss mal gucken, beziehungsweise generell muss ich das so, wie sich das anfühlt, das Set zu spielen, hat irgendwie gefühlt alles einen Counter oder gibt es doch viele Kreaturen, die doch keinen Counter bekommen, weil es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, Karten, die reinkommen, sagen, gibt irgendeine andere Kreatur einen Counter, deswegen mal gucken, aber wie gesagt, finde ich einen sehr starken Removal-Spell für 2 Mana, Instant Speed, solide.
Ist auf jeden Fall wahrscheinlich von diesem kommenden Standard so das Doomblade, was wir dann haben werden. Also so leichte Conditional Removal, also zerstört jetzt nicht jede Kreatur, aber wahrscheinlich noch so 80% des Meters, wenn sich jetzt von den Decks, sagen wir mal, der Einfluss von Ikoria bleibt etwas geringer, wo es vielleicht Punkte gäbe, dass das unterstützen könnte. Aber selbst mit Ikoria-Karten drin, dadurch, dass man halt die Counter wegnehmen kann, oder das könnten ja auch unter anderem 1-1-Counter sein, und so kann man auch zum Beispiel eine Crassus dann removen, selbst wenn sie ja bis zu 3 1-1-Counter drauf hat. Das ist eine super starke Karte. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass wir so gutes Removal drin haben. Aber meiner Theorie nach könnte das im Limited halt ein sehr, sehr guter Removal sein und Constructed tatsächlich der Go-To 2-Mana-Removal in Schwarz. Sehr krass auf jeden Fall. Ja. Meine nächste Karte ist einer unserer 2 Planeswalker, die wir haben, und zwar Luca Coppercoat Outcast, ein 5-Mana- Planeswalker für 3 generische Doppelrot mit 5 Loyalty, und ja, das Ganze ist ein Legendary Planeswalker Luca, einen neuen Planeswalker, den wir so noch nicht vorher hatten, und die +1 Ability ist: Exile the top 3 cards of your library creature cards. Exile this way gain you may cast this from exile as long as you control a Luca Planeswalker. -2 ist: Exile target a creature you control, then reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card with higher converted mana cost. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order. Und -7, each creature you control deals combat damage to its Pair to each opponent. Da hat, glaube ich, irgendwas. Irgendwas ist da, glaube ich, falsch aufgeschrieben worden. Egal.
To its Power. Steht auf der Karte drauf.
Power, okay, alles klar. Ich sehe gerade den Text bei Mythic Spoiler.
Ja, da fehlt das W.
Puer. Da war ich jetzt, was ist das denn?
Und das ist auch kein Combat Damage, sondern nur Damage.
Ach so, genau. Deals Damage to, also okay. Also jede Kreatur kann quasi Instant Damage machen gegen den Gegner in Höhe der Power, die sie trägt.
Das ist halt irgendwie die Karte, die du spielen möchtest, wenn du auch die Buy-A-Box-Promo spielst und auf einmal hast du so 50 Power auf dem Board. Ja, bam, ins Gesicht. Ja.
Das ist tatsächlich eine Art, wie man diese Planeswalker spielen kann. Tatsächlich, die Fähigkeit, die mich am meisten beeindruckt, ist tatsächlich -2. Denn wenn man in ältere Formate geht, könnte das ein Quasi-Tutor sein, wenn du ein Deck spielst, was quasi keine Kreaturen hat, außer vielleicht so eine oder so. Denn dann kannst du dir quasi sehr easy zum Beispiel ein Emrakul oder sowas aus dem Deck holen. Ja. Wenn du nämlich nur irgendwie Emrakuls spielst und vielleicht noch so ein paar
Random du kannst ja vielleicht sogar eine Karte spielen, die einfach Tokens macht. Das heißt, du bist noch nicht mal darauf angewiesen, die andere Kreatur zu ziehen, generierst einen Token, opferst diesen Token, beziehungsweise exilst ihn und holst dir halt, ein Emrakul raus oder so.
Genau, und das ist halt das Ding, da sehe ich tatsächlich Luca, wenn überhaupt, am ehesten noch. Zumindest aktuell. Vielleicht zeigt es sich ja noch, dass auch diese Fähigkeit, dass man diesen Impulsive Draw machen kann, also diese +1-Fähigkeit von wegen Exile Top 3 Cards of your Library.
Haben wir ja auch schon gelernt jetzt in Radio Ravnica, das Impulsive Draw, ne?
Ja, genau. Und da tatsächlich interessant zu, oder was ich halt herausstellen möchte, ist, dass tatsächlich dieses die Karten im Exile, die kann man die ganze Zeit spielen, solange man halt den Planeswalker draußen hat.
Das heißt, wenn man den Planeswalker auch neu spielt,
Kann
man die auch wieder spielen. Das ist halt auch ganz
oder
cool.
Oder sollte es ein Planeswalker-Deck Planeswalker mit dem, also mit Luca geben, könnte man theoretisch den auch spielen und der Effekt würde immer noch gelten. Wahrscheinlich ist es das aber nicht wert.
Ja, wahrscheinlich also, nicht.
Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Hint, dass man hier, die Condition ist nicht mehr zeitbasiert, sondern ob man den Planeswalker hat oder nicht. Ja. Aber tatsächlich, meine Lieblingsfähigkeit von diesem Planeswalker ist die -2 und die Möglichkeit, seine Combo-Sachen quasi direkt zu finden, wenn man sie braucht.
Warte mal.
Was ist denn deine nächste Karte?
Put that onto the battlefield. Damit kann man doch auch direkt diese Sacrifice-Geschichte, ich hole meinen Stärkeren raus, entapp wieder, Geschichte starten. Das gibt's
genau, diesen, diese Birthing
Pod. Genau, mit der Karte und mit Karten, die quasi die ganze Zeit wieder enttappen. Das heißt, die Karte könnte man sich dann raussuchen und dann könnte man schon die Combo starten. Interessant, auf jeden Fall. An der Stelle möchte ich auch noch ganz kurz darauf eingehen, dass der Luca auch ein alternatives Artwork hat, in Extended Art und so einem Comic-Style.
Stimmt,
Da wurde ich auch drauf hingewiesen im Stream öfter mal, was ich denn davon halte. Was ich ja von den anderen Karten halte, hatte ich ja schon in der letzten Folge von Radio Hoffnacke gesagt. Und da muss ich sagen, bin ich ein Fan von. Finde ich cool. Also wirklich, ich finde die Comic-Style-Karten ziemlich gelungen. Also finde ich, passt auch irgendwo zu Magic und wie gesagt, gefällt mir irgendwie, spricht mich an. Ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv, ne, ist klar. Gibt immer auch Leute, ich habe auch viele gehört, die sagen, boah, nee, gar nicht meins und wieder Integrität von Magic und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, meins ist es und finde ich ziemlich cool.
Ja, muss ich auch, kann ich mich eigentlich mit anschließen. Ich finde es teilweise interessant, dass sie der Stil erinnert mich sehr viel sehr an die matten Dragon Shield Hüllen, die halt auch so leichten Comic westlichen drachenmäßigen Stil haben und ich glaube die Apex Legends von dem Set, die haben ja auch alle so noch mal dieses alternative Artwork neben dem alternativen Artwork mit Godzilla. also es wird komplett easy zu tracken sein, jede Variante von jeder Karte. Auf jeden Fall, da sieht es halt auch wirklich sehr, sehr cool aus. Ich bin auch großer Fan davon.
Ja, meine nächste Karte, die fand ich einfach nur witzig. Ihr kennt mich vielleicht mittlerweile, was meine Top 5 angeht. ich packe einfach gerne noch mal witzige Karten rein. Und das ist in dem Fall eine riesige Katze. Aber es ist keine Katze, sondern ein Enchantment. Es kostet 7 Mana, 5 generische und doppelgrün für ein Enchantment Aura. Und sie heißt Colossification, also und der Name ist wirklich Programm. Denn wenn es reinkommt, muss man leider erstmal die Kreatur tappen. Macht aber auch Sinn, denn die Kreatur bekommt +20/+20. Und ja, das war's schon. Aber das ist halt einfach so richtig dumm, die Karte, weil +20/+20, es gibt halt noch nicht mal Trample und es, es ist halt so, kostet 7 Mana, das ist recht teuer, aber es ist irgendwie so witzig und irgendwie die abnormste Form, die es irgendwie von Giant Growth gibt und fand ich so witzig, mir vorzustellen, dass auf einmal so eine, sagen wir mal, eine Kitten so riesengroß wird und man denkt sich so, okay, und das passt auch irgendwie zu dem Mutieren und das deswegen finde ich die Karte einfach witzig und dann wollte ich auf jeden Fall gerne erwähnen.
Ja, definitiv, vor allen Dingen, es ist halt leider mit dem Tappen, das ist der einzige Grund, warum ich die dann doch nicht so geil finde, denn sonst wäre es eine super geile Kombo gewesen mit Storm Herald aus Theros Beyond Death. 3 Mana, 3-2 mit Haste, der when Storm Herald enters the battlefield, return any number of Aura cards from your graveyard to the battlefield. Attach two creatures you control, exile those Auras at the beginning of your next end step. Also der war halt wirklich, um diese Kosten drum rumzukommen.
Machst du halt noch die Kiora rein aus War of the Spark und tappst du die wieder und packst an.
Aber ich glaube, dann wäre es besser, wenn du sowas wie Fling reinnimmst. Also, dass du dann quasi Storm Herald spielst. Ja. Du hast vorher
Colossification. Instant-Kill. Storm Herald, Colossification, im Friedhof und ein Fling auf der Hand. 3 Karten, kann man mal machen. Du, das ist mein nächstes Standard-Deck. ich werde es, wenn ich mich dran erinnere, sonst bitte erinnert mich dran, ich werde es mal ausprobieren und aufbauen und gucken, was man aus Colossification machen kann.
Ja, das schreit ja irgendwie danach gebrochen zu werden. Also wenn jede Kreatur, egal welche du nimmst, selbst ein 0-0, quasi Gegner one-shotten kann, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. eine Karte, die ich auch finde, auch wieder in die Kategorie weiß, kriegt diesmal auch seinen Slice vom Color Pie tatsächlich ab, ist Luminous Broodmoth, eine 4 Mana 3-4 Creature Insect mit Flying und dem Text: Whenever a creature you control without flying dies, return it to the battlefield under its owner's control with a flying counter on it.
Ja.
Heißt im Endeffekt, dass quasi, ja, das ist quasi der weiße Annex in gewisser Weise, so dass du hast halt Sweeper Protection und solltest du ja doch gesweept werden, wenn alle deine Kreaturen, wenn du White Weenie in der Art und Weise irgendwas spielst, werden die einfach noch besser. Sie kommen nicht nur einfach wieder, sondern werden noch besser, indem sie noch Fliegen haben, bekommen noch Evasion mit dazu.
Ja.
Und dann ist das auch noch eine 3-4 mit fliegend. Also das ist halt eine richtig geile Kreatur. Ich freue mich, also ich bin mal gespannt. Das bietet auch, glaube ich, wieder.
Gibt es nicht Karten, die sagen, all creatures loses flying? Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt im Standard gibt. Loses flying and can't get flying.
Genau, also da gibt es auf jeden Fall Karten zu und es gibt halt Solemnity oder sowas aus.
Genau, wo du keine Counter kriegst, die Kreaturen. Und dann spielst du die mit Kroxa stirbt, kommt wieder und der Gegner ist halt einfach tot.
Ja, genau, kannst du Infinite gehen damit, wenn du halt drei du Karten hast.
Und milst dich selber.
Das geht auch, ja. Hast aber auch nicht viel Leben, ja. Ja, also es gibt super viel Kombo-Potenzial mit dieser Karte. Ich mag, dass sie halt Super Protection von aggressiven weißen Decks dazu gibt.
Mhm.
Und wenn sie dann wiederkommen, werden sie halt einfach noch besser. Und das ist
lächerlich. Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass sie 4 kostet und nicht 3.
Ja, das wäre aber zu gut, glaube ich.
Ja, das wär zu gut. Aber das ist halt wegen du sprachst halt vom Super Protection. Und wenn du halt nicht anfängst, ist halt Runde 4 zu spät, weil dann hat der Gegner schon vor dir die Runde 4 den Shadow of the Sky. Schlimmeres gilt für das Defend and Clarion, was ja schon nur 3 Mana kostet. Und da war der Anax halt immer ganz nice, weil der Anax halt immer eine Runde vorher kam, vor dieser vor Mass Removal und dann dafür gesorgt hat, dass dein Team beschützt ist. Aber nichtsdestotrotz, klar, solide, starke Karte. Auto-Include
also du hättest ja auch noch
im Limited, wenn man weiß, spielt. Und Constructed wird auf
jeden
Fall
auch
sein
Weg finden. Genau, und du hättest halt noch die Option meine Stimme geht gerade irgendwie weg, ich weiß nicht warum. auf jeden Fall hast du ja immer noch die Option, für 3 Mana Unbreakable Formation hier offen zu halten, was ja auch immer noch funktioniert. Aber wie gesagt, also White Weenie könnte tatsächlich, nachdem wir halt jetzt, was haben wir jetzt alles? Wir haben Linden, wir hatten noch hier Devotion Payoffs in Theros Beyond Death, jetzt haben wir das. Also,
Heliod.
Wenn jetzt nicht, genau, Heliod, genau, wenn das jetzt nicht noch dazu kommt, also ich glaube, Mono White Agro oder Midrange oder sonst was könnte tatsächlich.
Hier gibt es tatsächlich nicht so viel. Wogegen auf der 3 ist bei Mono White halt mit Linden und Heliod schon sehr gut besetzte Spots gibt, ne? Also es ist schon eine ganz gute Kurvenfülle auch.
Und dann hast du halt noch, gegen alle anderen Sachen hast du Leverbrink Venturer, der einfach Protection von anderen Removal Spells hat. Was auch der Hammer ist. Ja, was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist der andere Planeswalker, den wir bisher gesehen haben. Bin mal gespannt, ob es vielleicht noch einen dritten gibt. Aber zurzeit haben wir nur Luca und Vivian Monsters Advocate. Ein ziemlich starker Planeswalker, was auch dadurch indiziert wird, dass er 5 Mana kostet, doppelgrün, 3 generische, und nur mit 3 Loyalty reinkommt und keine Ultimate hat. Also das spricht schon mal für sehr starke Fähigkeiten. Gehen wir mal auf die Fähigkeiten ein. Als erstes eine statische Fähigkeit. Haben wir ja seit War of the Spark, dass Planeswalker einfach Fähigkeiten haben, wenn sie da liegen. Und also manche, nicht alle. Und der hat halt die Fähigkeit, you may look at the top card of your library anytime. Und you may cast creature spells from the top of your library. Natürlich muss man da bedenken, anytime kann man drauf gucken, ja. Anytime casten, nein. Also da muss man immer noch die Restriktion einhalten. Man darf die nur casten, wenn man sie auch casten darf, also zur normalen Zeit. Es gibt natürlich die, ist das auch eine Vivian, die sagt, die aus War of the Spark, die sagt, dass man Flash, die als Flash casten kann oder so.
Genau, die Champion of the Wilds.
Ja, also sagt, das ist natürlich möglich, aber ja, muss man auf jeden Fall drauf achten. Plus 1 kann man sich einen 3-3 grünen Beast Creature Token machen mit. Man kann halt einfach eine Marke drauflegen, Vigilance, Reach oder Trample. Das heißt, man kann sich so ein bisschen entscheiden, was man da gerade braucht. Das ist schon mal sehr gut. Der Planeswalker beschützt sich also selber gegen fliegende Kreaturen. Auch sehr gut, weil er halt Reach bekommen kann. Oder wenn du es brauchst, halt Trample oder Wachsamkeit. Kannst dich halt entscheiden. Das ist ziemlich cool. Und dann gibt's noch die -2-Fähigkeit, die man offensichtlich auch direkt aktivieren kann, wenn man denn möchte. Und die sagt, when you cast your next creature spell this turn, search your library for a creature card with a less converted mana cost, put it onto the battlefield, then shuffle your library. Und das sagt halt nichts anderes, dass wenn man seinen nächsten Kreaturenspell diese Runde castet, kann man seine Bibliothek durchsuchen nach einer Kreaturenkarte mit geringerer Mana-Kosten, geringeren Mana-Kosten und sie aufs Spielfeld tun und danach der Bibliothek natürlich mischen. Das ist auch extrem gut, auch so ein Combo-Enabler in gewisser Weise. Es ist oftmals so, dass du es nicht unbedingt in der Runde spielst, wo du Vivien spielst. Und deswegen ist auch die Plus-1-Fähigkeit wichtig, dass sie sich halt beschützen kann und nächste Runde halt machen kann. Weil sie kostet halt 5 Mana und es ist unwahrscheinlich, dass du halt danach noch irgendwas spielst und dann noch irgendwie mit Less Converted Mana Cost irgendwas am Start hast. Aber natürlich kann es halt möglich sein, nichtsdestotrotz. Und ja, wie gesagt, Combo-Enabler heißt halt nichts anderes als, man spielt irgendwas für, sagen wir mal, 5 oder so in der nächsten Runde und sucht sich dann halt was für 4, was irgendwie mit der anderen Karte zusammen synergiert in irgendeiner Art und Weise. Und ja, also da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten, sage ich mal, die Karte auszunutzen und ja, viel Potenzial auf jeden Fall.
Definitiv. Das Einzige, was ich momentan sehe, was die Karte zurückhält, sind die anderen Planeswalker, die wir haben. Also wenn man sich die Nissa aus War of the Spark anguckt, die jemand von den Mana verdoppelt. Klar, dieser Planeswalker will definitiv was anderes. Das ist mehr so Card Advantage und diesen zweiten, also die -2-Fähigkeit plus halt die passive Fähigkeit, die indizieren ja schon quasi ein anderes Ziel. Aber im Moment, also mein größter Bet wäre, glaube ich, dass grüne Decks bis nach Rotation warten, bevor sie Vivien Monsters Advocate
mehr Decks spielen. Oder vielleicht.
Okay. Schauen wir mal, wie es für sich sein wird. Also ich finde die auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also das wollte ich gar nicht sagen, dass die jetzt kein guter Planeswalker ist, aber ich finde. Ja, es wird halt auch gerade so ein bisschen voll in dem 5-Drop-Slot in grünen Decks, weil du hast ja auch noch den Cavalier of Thorns und andere Sachen, wo ich dann mir unsicher bin, ob da momentan Platz für Vivien ist. Aber vielleicht, ich lasse mich auch gerne
Vivien Tribal
überraschen. Vivien Tribal, ja genau.
Es gibt momentan im Standard tatsächlich eine 3-Mana-Vivien, eine 4-Mana-Vivien und jetzt die 5-Mana-Vivien.
Genau, ja. Und das Ganze nicht über Chandra in einem Set, sondern schön über Sets verteilt. Geht nämlich auch. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr starker Planeswalker. Ich bin mal gespannt, wo sie dann landen wird. Und auch gespannt, ob wir noch Planeswalker kriegen. Ist ja nicht so der Fokus von dem Set, aber Planeswalker verkaufen ja auch Sets in gewisser Weise. Und dementsprechend schauen wir mal, ob da noch was kommt.
Was hast du denn als nächstes?
Genau, eine etwas unscheinbarere Kreatur und tatsächlich die einzige in unserer Liste mit Mutate. Und zwar Sea Dasher Octopus, ein 3-Mana 2-2 Kreatur mit Flash. Wobei die 3-Mana-Kosten quasi ein generisches und doppelt blau sind. Allerdings gibt es alternative Kosten in Form von Mutate für ein generisches und ein blaues. Und mit dem Text Flash, whenever this creature deals combat damage to a player, draw a card. Und das Ganze erinnert mich natürlich an Curious Obsession. Klar, wenn man es mutiert auf eine andere Kreatur, kostet es ein Mana weniger als Curious Obsession, was natürlich so ein bisschen eine Downside ist. Auf der anderen Seite musst du mit der verzauberten oder mutierten Kreatur in diesem Fall nicht jede Runde angreifen, was auf jeden Fall definitiv eine Upside ist. Und mit gerade Flash und so weiter, glaube ich, ist das ein Instant-Einbau für die Flash-Decks, für die Simic-Flash-Decks. Da gibt's da tatsächlich noch einen anderen Flash Shark, glaube ich, der da auch ziemlich gut reinpasst. Und ich glaube, so ganz viele Menschen spielt das Deck sowieso nicht. Ich glaube, keinen, ehrlich gesagt. Und da ist es quasi ein Auto-Include. Ich würde fast schon sagen viermal, weil dann spielt es sich halt sehr ähnlich zu dem Mono-Blue-Tempo-Deck, was wir vor ein paar Standards mal hatten. Und das war ein Deck, was ich sehr mochte. Es ist super nervig, dagegen zu spielen, ich weiß. Es ist sehr cancerous, wie man im Englischen sagt.
Ach, ich finde, es geht. Ich finde, es ist momentan nichts schlimmer als Simic Flash.
Ja, das ist halt das Ding.
Es macht das Deck Flöten Mystic.
Ja, genau. Und es macht es halt noch stärker, leider. Aber ja, trotzdem, wie ich finde, eine äußerst starke Karte und eine, die ich ja schon am wahrscheinlichsten eher sehe, dass sie irgendwo Play sieht, weil sie noch sehr einfach zu inkluden ist. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu deinem nächsten Platz über.
Ja, als nächstes habe ich, beziehungsweise als letztes, eine ziemlich, ziemlich starke Karte, wie ich finde. Eine Karte, die kostet ein schwarzes, ein rotes, also Rakdos-farbend. Labyrinth Raptor. 2-2 Kreatur mit Menace. Außerdem sagt sie, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mit Menace geblockt wird, muss der verteidigende Spieler einer dieser Kreaturen opfern. Außerdem kann man es noch für die Rakdos-Farben alle Kreaturen mit Menace +1/+0 geben. Das finde ich ist eine ziemlich starke Karte. Es ist nicht nur, dass sie ein 2-Mana 2-2 ist, sondern hat zusätzlich Menace, super aggressiv, der Gegner muss, wenn er sie blockt, noch was opfern. Am Anfang wird er sie erstmal nicht blocken, weil hat natürlich nur 2-2. Aber da fällt mir zum Beispiel auch Dreadhorde Butcher ist nicht, hat der Menace? Ich bin mir jetzt gerade unsicher.
Der nicht, aber Stormfist Crusader hat Menace.
Stormfist Crusader, der war's. Hat zum Beispiel auch Menace und kostet halt auch 2 Mana und du hast, glaube ich, ein relativ aggressives Outlet, was du da benutzen kannst und kannst sogar den Kreaturen mit Menace +1/+0 geben. Das heißt, selbst wenn du nur 2-3 Mal den Raptor draußen hast, kannst du den mit einmal schwarz, rot allen +1/+0 geben und dann sind es auf einmal schon 9 Schaden auf dem Feld. Und wenn der Gegner blockt, muss er auf jeden Fall was davon opfern. Und die andere Kreatur kriegst du vielleicht im Zweifelsfall tot. Und dann ist das ein 2-für-1. Also die Karte finde ich sehr, sehr stark. Und sehe ich vor allen Dingen in Constructed, definitiv.
Ja, das ist wirklich die Karte könnte, glaube ich, so einem Black-Red-Aggro-Deck wirklich den nötigen Schub geben. Denn es gibt verschiedene Optionen, wie du schon sagst. Stormfist Crusader ist eine sehr, sehr starke Karte. Dann haben wir aber auch, wie du schon sagst, Dreadhorde Butcher. Der ist jetzt, hat jetzt kein Menace per se, aber wird halt auch immer größer und immer größere Gefahr, je länger auf dem Feld liegt. Und dazu kommt dann auch noch, dass wir den Uncommon Angrath von War of the Spark spielen können, der all deinen Kreaturen Menace gibt.
Ja, genau.
Also spätestens dann ist es halt auch vorbei. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, den Gegner quasi noch mehr Ressourcen abzukupfern, dann kannst du eine Kroxa spielen, die dann ja auch wieder kommt als eine riesige Kreatur, wenn man
ich
sie
Gefühl, dann ist alles so viel auf der 2. Kroxa 2, Raptor 2, Stormfist Crusader 2, Butcher 2.
Das könnte ein bisschen too much sein, aber vielleicht kannst du dann auch relativ simpel den hier mit Odd und Even, dann, dass du halt auf Even gehst, wenn du sowieso nur 2-Drops spielst. Aber es ist, ich glaube, der Erfolg dieses Decks wird tatsächlich in der Fähigkeit von Labyrinth Raptor oder ähnlichen Effekten spielen, dass du dem Gegner Ressourcen wegnimmst. Also Kroxa wird da auch super gut reinpassen, von wegen du klaust dem Gegner eine Handkarte und machst ihm Schaden. Und hier hast du halt genau dieses Ding, okay, Druck, von wegen der greift halt immer an, kann deine Kreaturen pumpen. Und du musst halt noch, bevor Damage ausgeteilt wird, musst du halt eine Kreatur auf jeden Fall sacrificen. Und halt Menace, ne? Das ist sowieso immer schlecht zu blocken überhaupt. Mhm. Auf jeden Fall, ja, eine sehr, sehr starke Karte. Auch die hatte ich nicht so auf dem Schirm im ganzen Apex-Mutate-Gedöns. Ist sie so ein bisschen unter meinem Radar entschwunden. Aber auf jeden Fall eine ziemlich starke Karte. Ähnlich wie ich finde mit meinem letzten Pick, und zwar Feed Artisan, auch eine 2-Mana-Kreatur, für 2 Hybrid-Schwarz- bzw. grüne Mana. Eine 1/1-Kreatur Nightmare mit dem Text This creature gets +1/+1 for each creature card in your graveyard. Und dann für X und einen Hybrid-Schwarz-Grün und Tappen kannst du eine andere Kreatur sacrificen und dann search your library for a creature card with converted mana cost X or less, put it onto the battlefield, then shuffle your library, activate this ability only anytime you could cast a sorcery. Also ein bisschen das uneheliche Kind von Tarmogoyf und Birthing Pot. mit ein bisschen Downside tatsächlich. Also zum einen, was besser ist als zum Beispiel Tarmogoyf, wie ich finde, ist, dass du für jede Kreaturenkarte ein +1/+1 kriegst. Also Tarmogoyf, dem ist ja wichtig, was für Kartentypen du im Friedhof hast. Und ich glaube, wir kommen da relativ schnell hin, dass man dann für 2 Mana vielleicht eine 3-3 oder eine 4-4 oder eine 5-5 kriegt, je nachdem auch wann Fiend Artisan quasi rauskommt. Und darüber hinaus hast man halt noch die Möglichkeit zu sagen, okay, man kann halt irgendeinen 1-2-Drop einfach sacrificen und sich dann entweder einen weiteren Fiend Artisan holen oder halt irgendwas anderes aus dem Deck direkt tutoren. Das Ganze funktioniert allerdings nicht wie Birthing Pot, wo man quasi diese Kreatur wieder enttappen könnte, weil dadurch ist halt diese X-Kosten in dem Mana quasi der beschränkende Faktor. Deswegen ist es ein bisschen schlechter als Birthing Pot oder Vanifar. Aber die Option zu haben im soliden Midrange Creature-Deck, dass man dann einfach sagen kann, okay, diese Kreatur würde im Combat vielleicht sterben oder ist sowieso gerade irrelevant für mich. Ich kann mir aber einen anderen One-Two-Drop oder was auch immer quasi dafür raussuchen. dann ist das auf jeden Fall, ja, das ist komplett wert. Und sie wirkt ein bisschen unscheinbar, aber ich finde, was nicht unscheinbar wirkt, ist, dass diese Karte Mythic ist. Und ich glaube, das wird tatsächlich eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr starke Karte werden. Und vielleicht auch das, was wir am ehesten bekommen zu einem Tamagolf im Standard.
Wobei wir ja auch schon festgehalten haben, dass Tamagolf gar nicht so stark zurzeit im Standard wäre. Das macht es ja nur so stark. Zum Beispiel Fetchländer, hast halt direkt instant schon mal ein Land auf dem Friedhof und ja, so, so solche Geschichten halt machen den halt so gut.
Das stimmt, ja.
Aber ja, nichtsdestotrotz, interessante Karte. Ich finde, Tamagolf hätte hier sehr gut ins Set gepasst, hätten sie machen können.
Ja, ja, eigentlich, also wir haben ja auch bisher nur in Anführungszeichen, ich glaube, 146 Karten von 274. Also nur, das Ganze wurde gespoilt innerhalb von, ich glaube, 3 oder 4 Tagen oder so. Das war richtig viel Stuff zum Durchforsten und zu gucken, welche Karte ist gut. Und dann hast du so viel Text zu lesen und Mutate. Und das war richtig anstrengend, muss ich sagen, da hinterherzukommen mit dem ganzen Drum und Dran. Und wir haben auch so ein paar Karten noch gar nicht, zum Beispiel die Mythic oder Mythos.
Wir haben viele Karten noch nicht besprochen.
Ja, aber diesen ganzen Cycle haben wir noch gar nicht angetouched. Also da gibt's noch einiges zu besprechen.
Ja, definitiv.
Und das würde auch ein paar Folgen
fühlen, glaube ich.
Genau, das zum einen. Und ich würde auch vielleicht sagen, wir verschieben, glaube ich, die Commander-Previews auf nächste Woche.
Definitiv.
Weil wir sind jetzt schon ziemlich lang und so können wir jetzt quasi über unseren ersten Eindruck zum Set reden. ohne dass wir uns kurz halten müssen. Glaubst du, dass Ikoria, ja, dass das einen großen Einfluss auf Standard oder generell auf Magic haben wird? Ist das quasi das neue Theros Beyond Death? Nicht Theros Beyond Death, aber hier, Throne of Eldraine.
Wobei Theros ja auch gut Impact hatte, ne? Die Titans sind ja auch in den Decks jetzt vertreten. Uro hat Simic sowieso noch stärker gemacht, aber auch noch mehr Decks spielbar gemacht. Also hatte auch einen sehr großen Einfluss. Ich glaube, das wird einen großen Einfluss haben auf Standard. Und ich glaube, dass hierdurch noch mal ein paar andere Decks spielbar werden. Es ist nicht nur so, dass es das ein oder andere Deck wieder ausgekramt wird, wie es zum Beispiel bei Fires war, was mal ganz gut war, dann wieder weniger gut und jetzt wieder sehr gut. Ich habe schon das Gefühl, das ein oder andere Deck wird jetzt auch besser durch die Karten, die wir bisher so sehen. Aber ich glaube auch, dass es noch mal Zeit wird für ein komplett neues T1-Deck, was gebastelt werden wird. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Generell, mein erster Eindruck ist, also mein allererster Eindruck war so eher underwhelmed so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Auch ein bisschen erschlagen vielleicht einfach von der Fülle.
Ja.
Und jetzt fast schon durch den Podcast, durch das Besprechen der einzelnen Karten, wo wir das Ganze ein bisschen aufgearbeitet haben, muss ich sagen, oh, doch, so langsam kommt die Freude doch. Und ich will das Mutieren doch schon ziemlich gerne mal ausprobieren, wie das denn so aussieht. Ich hätte mich sehr gefreut, das natürlich im Pre-Release zu spielen. Hoffe, dass das Pre-Release noch in irgendeiner Art und Weise stattfinden wird. Man weiß es ja nicht. Bin mal sehr gespannt und ich muss sagen, doch, ich freue mich aufs Set.
Ja, vor allen Dingen jetzt, wo du das auch sagst im Podcast, es kommen halt noch so viele Facetten dazu. Wir haben so ein paar Themen nur so angekratzt, wie zum Beispiel, es gibt halt ganz viele Cycling-Payoffs, es gibt diesen Mythos-Cycle, wir haben einen sehr großen Fokus auf Dreifarbigkeit, also dieser Mythos-Cycle hat quasi einen gewissen Effekt.
Apropos Dreifarbigkeit, sehr, sehr gespannt auf die Länder, die haben wir bisher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespoilt bekommen. Und Dreifarbigkeit, mal gucken, was wir da für Länder bekommen.
Also, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dreifarbige Taplands rauskommen. Für halt die 5 Sachen. Also, was natürlich der Hammer wäre, wäre quasi dreifarbige Shocklands, wo du dann irgendwie aber 3 Leben verlierst oder halt das quasi, wo dann so ein bisschen das höher genommen wird, aber dafür kannst du 3 Farben produzieren. Das würde quasi nochmal alles auf den Kopf stellen, auch was den Expected Value dieses Sets angeht. Da bin ich auf jeden Fall offen. Aber wir haben halt neben dieser Dreifarbigkeit und Cycling haben wir halt noch Humans zum Beispiel, wir haben Human Lords, wir haben quasi in allen Farben vertreten.
Ich habe sogar schon eine Idee, wie wir das machen könnten. Eine Mischung aus einem Land, was ich in Commander spiele, und ein Shockland. Und zwar das Land, was ich in Commander spiele, gibt's in jeder Farbe, quasi zum Beispiel, sagen wir mal, ein grünes, kommt getappt ins Spiel mit 3 Marken. Und das kann halt für Grün tappen oder beliebige Farbe, oder halt, wie gesagt, Rot unter beliebige Farbe. Dafür muss man eine Marke runternehmen. Und dann noch die Shock-Ability dazu, dass man sagt, okay, dieses Ding kann kommt geschockt, schockt dich für 2 und dann hast du halt ein paar Marken drauf, sagen wir mal 2 oder so, und dann kann dir das ein Mana der 3 Farben machen, für die das Land steht.
Fänd ja, oder halt tatsächlich, das würde ja dann, wenn dann auch die Art und Weise der Marke komplett egal ist, könntest du ja auch zum Beispiel dann noch die Keyword-Marken dann vielleicht darauf verteilen oder gucken, dass du dann versuchst, kontinuierlich Marken wieder auf das Land draufzulegen, um halt deine Dreifarbigkeit zu behalten oder so. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel Platz oder sehr viel Raum im Design-Space quasi dann zu gucken, in welche Richtung kann man das drehen und wenden. Aber es gibt schon sehr viele Subthemen hauptsächlich, die mich sehr interessieren. Ich finde es auch sehr interessant, dass wir ganz viele Cats in den Creature-Beschreibungen drin haben. Mhm. Also vielleicht Cat Tribal noch mal irgendwann, wer weiß.
Turtle. Ich habe einen Turtle Dinosaur gesehen. Es wird bei mir im Stream häufiger gefordert, dass ich einen Turtle Tribal spiele. Dann habe ich mir das Deck mal angeguckt, sind voll viele Rare Wildcards. Genau, mache ich mir auf jeden Fall.
Ja, wobei, du könntest in Historic oder in Pioneer oder was auch immer, könntest du tatsächlich mit, wie heißt der, Arcadius, der quasi all deine Kreaturen mit der Toughness angreifen lässt. Damit wäre halt Turtle Tribal schon wieder fast wahrscheinlicher.
Wraith the Alarm und wie heißt das? High Alert.
Genau, High Alert, und dann kannst du Tower Defense spielen, die noch so eben +5/+5 geben oder so.
Ja, auf jeden Fall, mal gucken.
Genau, soweit erstmal zu unseren Previews zum Thema Ikoria. Wenn ihr euch jetzt das Set doch in Paper vorbestellen wollt, gibt es gerade eine, wie ich finde, ganz nette Aktion von Wizards of the Coast. Und zwar, wenn ihr das über euren Local Game Store, euren Wizards Play Network Store in der Nähe quasi dann macht und das darüber vorbestellt, auch gerade wenn es, oder gerade weil es quasi erst einen Monat nach hinten verlegt wurde, bekommt ihr exklusive Sachen neben der Buybox-Promo und dem üblichen Spökes. Bekommt ihr Arena-Codes in Form, also wofür ihr dann ein Pet, ein Avatar und eine exklusive Sleeve bekommt. Also wenn ihr euch für virtuelle Goodies interessiert und euch das Deck oder euch das Set sowieso vorbestellen wollen würdet, dann support your local Game Store und bestellt es dort und bekommt ein paar ganz nette Codes für Arena noch oben drauf. Ja, wie ich finde, eine ganz nette Aktion. Und ja, damit würde ich schon fast sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen lang geworden. Hinterlasst eure Kommentare zu den Karten bisher. Was sind eure Lieblings-Previews von Ikoria und auch von Commander? Da werden wir dann nächste Woche drauf eingehen und halt noch die zusätzlichen Previews, die noch dazukommen. Lasst uns teilhaben an eurer Meinung und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.
Ciao.